So, verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend, den dritten Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man trotzdem lacht«. Wir beschäftigen uns in dem Semester mit der erkenntnistreibenden Kraft von Scherz, Satire und Ironie. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule als Professor Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich seit nunmehr fast 15 Jahren damit, für Sie diese Vortragsreihen hier im Studium Generale montagsabends zu organisieren. Wir sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, in der 27. Folge. Sollten Sie vielleicht ein oder zwei Vorträge verpasst haben in den letzten 15 Jahren, dann schauen Sie doch mal in den großen, offenen, lauten Mund des Internets. Da finden Sie immerhin über 250 Aufnahmen der Vorträge, die in den letzten 15 Jahren so gehalten worden sind. Nicht jede Aufnahme konnten wir online stellen. Manche sind an der Technik gescheitert, aber immerhin über 250 Vorträge stehen da. An dieser Stelle gebietet es mir meine Bescheidenheit, darauf hinzuweisen, dass Sie so etwas an keiner anderen deutschen Hochschule finden. Dankeschön. Ich habe mit der Reaktion gerechnet und fahre fort. Sie können diese Tondateien auf Ihre Abspielgeräte herunterladen und dann frei darüber verfügen, außer zu kommerziellen Zwecken dürfen Sie sie für sich nutzen, wie Sie wollen, ob als Inspiration oder Einschlafhilfe, wie auch immer. Einen Vortrag von unserem heutigen Referenten werden Sie dort noch nicht finden und den von heute Abend finden Sie erst zu Beginn des nächsten Semesters wieder. Also Sie haben jetzt gerade Exklusivstatus, was diesen Abend betrifft. Alle anderen müssen sich gedulden um ein paar Monate oder ein halbes Jahr. Wen haben wir zu Gast? Wir haben zu Gast Christian Springer. Viele von Ihnen werden ihn vielleicht kennen, zumindest die Älteren von Ihnen, die noch Fernsehgeräte nutzen und wissen, dass dort die Maus eine Fernbedienung ist. Die haben vielleicht schon mal ins bayerische Fernsehen geschaltet und dort die Sendung Schlachthof gesehen. Die wird von ihm moderiert. Er hat eine ganze Menge an eigenen Programmen auf die Beine gestellt, hat eine Reihe Bücher geschrieben, eins davon hat er heute mitgebracht. Wenn Sie hinterher das erstehen wollen, dann können Sie das hier tun. Ich habe eine ganze Tüte gesehen, mal gucken, ob die reicht. Ich denke mal, die wird heute leer. Was kann ich Ihnen über den Referenten in Kürze noch sagen? Herr Springer hat studiert, wenn ich das richtig weiß, semitische Sprachen, und hat das mit Erfolg vor dem Abschluss abgebrochen, weil er bereits eine Karriere als Kabarettist gestartet hat. Und dann kann man auf einen Magister auch gerne mal pfeifen. Er hat mit dem Studium etwas Interessantes angestellt, sage ich mal, was vielleicht heute Abend in der Diskussion im Anschluss an seinen Vortrag noch zur Sprache kommen wird. Er ist als Student schon in den Nahen Osten gereist, nach Syrien, Jordanien, Libanon, wenn ich das richtig aufzähle. Und hat diese Kontakte, die da über die Jahrzehnte entstanden sind, ich glaube vor 5 Jahren, 6 Jahren angefangen zu nutzen für ein Hilfsprojekt, das er gestartet hat. Und darauf möchte ich gerne heute Abend unbedingt hinweisen. Schauen Sie sich das an, was er da treibt. Sie finden dieses Projekt im Internet unter der Adresse orienthelfer.de. Ich fand es äußerst beeindruckend, dass es jemand schafft, am Rande seiner Kabarettsitzung, Auftritte, Millionen Hilfsgelder einzutreiben, um direkt vor Ort mit einem minimalistischen Verwaltungsaufwand Leuten was Gutes zu tun. Zum Beispiel eine mobile Schule einzurichten, damit Kinder Unterricht genießen können, die sonst dazu keine Chance hätten. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und das zeigt mir, dass Kabarettisten nicht nur Scherz, Satire und Ironie einzusetzen wissen, sondern auch noch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Mehr von den richtigen Schlüssen. Mehr von den richtigen Schlüssen wird er uns, denke ich, jetzt erzählen können in seinem Vortrag Lachen ist tödlich. Viel Vergnügen dabei, nachher Diskussion, aber jetzt Christian Springer. Thank you.
Umständen für diese wunderbare.
Gerne, haben wir es
Grüß Gott. Sind wir schon mittendrin in der Satire und im Lachen. Ich habe hier natürlich einen Vortrag vorbereitet jetzt, aber mit dieser Vorrede muss gleich, ich schmeiße es um. Ich schmeiße es um und muss mir dazu aber kurz eine Notiz machen, weil ich muss da jetzt unbedingt was drauf sagen. Ich muss da unbedingt, die Fernsehsendung, die ich mache, die ist auch live, also live ist live. Ich habe studiert, ich habe studiert, Semitistik, vergleichende Sprachwissenschaft, semitische Sprachen zu einer Zeit, 80er Jahre in München. Ich wollte unbedingt Arabisch lernen, ich komme aus einem Obst- und Gemüsegeschäft, das ist jetzt nicht Satire, das ist echt, was ich Ihnen jetzt sage. Ich komme aus einem Obst- und Gemüsegeschäft, das sehr, sehr klein war. Meine Eltern, das Geschäft gibt es nicht mehr, aber meine Eltern gibt es noch. Und ist es laut genug? Hören Sie mich hinten? Super. Das Geschäft, das war vielleicht so, also ein Familienbetrieb. Und deswegen haben mein älterer Bruder und ich dort arbeiten müssen. Heute sagen wir sind jetzt in die Jahre gekommen, mein Bruder und ich, sagen wir natürlich dürfen, weil die Erinnerung daran natürlich, wir sagen immer, wir haben so viel gelernt. Damals war es scheiße. Weil am Freitagnachmittag von der Schule zu Hause nicht zum Fußballspielen zu gehen, sondern der Papa ruft an und sagt, Buben, ihr müsst kommen und die Kisten stapeln, das war nicht lustig. Zudem habe ich am 31.12. Geburtstag, auch kein Witz, auch echt, ich bin also ein Silvesterkind und habe dort auch den Fleiß meiner Eltern kennengelernt, weil tatsächlich die Arbeit rund ums Jahr ging und am 31.12. haben wir einfach nach Geschäftsschluss noch Inventur gemacht und so habe ich selten in meinem Leben Geburtstag gefeiert, weil wir am Abend einfach Inventur gehabt haben und dann reichlich müde waren. Da komme ich also her und habe dann aber das Geschäft nicht übernommen, sondern studiert, wollte unbedingt, mein Großvater kommt aus Dresden, ist aber schon, also das ist jetzt keine DDR-Fluchtgeschichte, sondern schon vor dem Ersten Weltkrieg sind die nach München und der hat in Radebeul ist der aufgewachsen und vielleicht ist jetzt glaube ich nicht die Hauptrichtung dieser Hochschule, aber die Literatur, die Jugendliteratur, die Leute wissen es, in der Nebenstraße hat Karl May gewohnt und so bin ich aufgewachsen mit 70 Bänden Karl May und das erste Buch, das ich lesen durfte, wo keine Bilder mehr drin waren. Und da war ich sehr stolz, weil mein Bruder im Zimmer immer die Bücher gelesen hat ohne Bilder und ich noch bei den Bilderbüchern, kam mein Vater eines Tages und hat mir ein Buch gegeben, wo keine Bilder mehr drin waren und das war Band 1 von Karl Mays gesammelten Werken durch die Wüste. Und das hat mich mehr geprägt als Band 8. Band 8 ist dann Winnetou 1 bis 3 und ich bin ein Kind von Haji Halef Omar und Karabin Nemsi immer geblieben, dann Lawrence von Arabien später, die große Leinwand, habe den Director's Cut gesehen, war eine riesen Leinwand und wo ein Unfall fassbare Wüste, in der ich inzwischen natürlich sehr oft war, unten so ein kleines Kamel und noch eines und dann reiten die zu einer bombastischen Musik hier 20 Minuten, bis sie am anderen Bilder, es war so toll, ich habe mir immer gewünscht, dass ihnen einfällt, wir haben was vergessen und dann wieder zurück. Und ich habe dann studiert und jetzt rede ich schon wieder so lange, ich lege mir hier meine Uhr raus, weil wir müssen ja, wann in 3 Stunden müssen wir fertig sein, gell? Ja, so. Natürlich habe ich Kabarett angefangen, ich war 17 Jahre alt, das war in der Schule und es war wirklich Protest. Es war wirklich Protest und dazu kommen wir dann später, woher kommt der Antrieb für einen jungen Menschen mit dem Kabarett anzufangen. Ich war schon politisiert, das ist wohl wahr. Wenn du aufwächst in einem Obst- und Gemüsegeschäft, ein Geschäft wird nicht geführt meistens von Marxisten, sondern von konservativen Menschen. Da muss am Abend das Geld gezählt werden, dann hast du Geld da, um wieder einzukaufen. Es ist also ein großer Bedarf an konservativen Denken. Man muss nett sein, wegen dem Geschäft auch, man möchte eine Familie ernähren, man muss nett sein zu Leuten, die ins Geschäft kommen und was haben wollen, auch wenn sie Arschlöcher sind, kann man nicht sagen, gehen Sie bitte. Also das ist eine Art Konservativismus. Meine Eltern hatten abonniert 2 Zeitungen, beziehungsweise 3, mit denen ich aufgewachsen bin. Das war die Süddeutsche Zeitung. Das war die Münchner Katholische Kirchenzeitung. Da nähern wir uns schon der Satire. Und das war das Beste aus Reader's Digest. So bin ich aufgewachsen und davon profitiere ich heute noch, denn ich bin auch ein alter Aufheber und das Beste aus Reader's Digest, da habe ich alle kompletten Jahrgänge zu Hause stehen seit Ende der 40er Jahre. Und das ist ein großartiges Nachschlagewerk. Ich habe dann eben zu viel Karl May gelesen und habe dann Arabisch studiert, aber es war bloß die vergleichende Sprachwissenschaft da und nicht jetzt das Arabisch lernen, das Übersetzen lernen und so, sondern schon auch die Sprache des Koran. Insofern bin ich auch ein Kind des Islam in gewisser Weise, was die Uni anlangt, weiß da schon ein bisschen mehr Bescheid und würde mich nie dazu verleiten lassen, dass der Islam eine Religion ist, die zu Brutalität verleitet oder Ähnlichem. Also da könnte man viel drüber sagen, sondern es sind immer Menschen, die etwas ausnutzen für ihre Zwecke. Und das kann eben positiv oder negativ sein, wie ein Küchenmesser auch. Da kannst du deine Frau abstechen oder ein wunderbares Reh zerlegen für den Besuch, den du hast. Das war die Zeit, als ich anfing, da waren die Unis voller, es ist heute Abend, ich finde es schön, dass so viele Leute da sind, das finde ich großartig, aber es war wirklich die Zeit der Juristen in München, der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre und die saßen auf den Stufen überall, was voll. Ich habe Semitistik studiert, wir waren zu sechst. Das heißt, ich hatte Seminare mit dem Professor und zwei Studenten noch, also oder zu zweit. Daher habe ich in meinem Leben nie eine Zwischenprüfung oder sowas geschrieben, sondern er hat gesagt, das ist wurscht, weil ich weiß ja, was ihr könnt. Ich zu diesem Fach, ich habe dann studiert im Nebenfach Philologie des christlichen Orients, darunter fallen semitische Sprachen wie zum Beispiel Äthiopisch, auch Georgisch, Altgeorgisch, habe ich getrieben, lustigerweise bei einem Professor zu Hause, der gesagt hat, Herr Springer, wir unterrichten zu Hause bei mir in der Nähe von der Uni am Rand des Englischen Gartens. Und so habe ich dann im fünften Stock Altbau Altgeorgisch gelernt, am Wohnzimmertisch meines Professors Asphalt. Wir waren zwei Studenten, der Pudel saß unterm Tisch und die Frau Asphalt kam rein mit dem Tee. Das war wirklich ein Studium, also ich bin da dankbar. Ich kann heute noch zwei Wörter, ich habe nichts mitgenommen außer diesem Studium, außer ein wunderbares Gefühl und eine Neugier auf fremde Länder. Und mein Professor Asphalt hat dann gesagt, Herr Springer, Altgeorgisch machen wir bei mir zu Hause, weil ich habe zu Hause mehr, weil es war ein Orchideenfach, da war auch kein Geld da. Georgisch, Altgeorgisch Bücher habe ich zu Hause mehr als die Universität. Es gab vier Bücher über Altgeorgisch. Die Uni hatte nur zwei, mein Professor alle vier. Eins davon hat er selber geschrieben. Es war dann, Studienkollege von mir war zum Beispiel in Arabisch dann Guido Steinberg, der ist dann ins Auswärtige Amt, der war auch ein bisschen unter mir. Es hat sich das Interesse an Arabisch komplett geändert nach 9-11. Da wurde dann Arabisch gelernt. Da war es auch plötzlich so, dass arabische Literatur übersetzt worden ist, arabische Zeitungen, da war großes Interesse da zuvor nicht. Ich habe Arabisch gelernt mit Büchern aus der DDR. Jeder, der in die DDR gefahren ist, ich war früher öfters in der DDR, hatte dort Freunde, der hat einen Zettel von der Universität mitbekommen. Herr Springer, können Sie fünfmal die arabische Grammatik mitbringen von Brockelmann? Das wurde alles in Leipzig verlegt. Leipzig war das Zentrum in Deutschland für das Erlernen der arabischen Sprache. Das hatte damals mit Politik sehr viel zu tun. Westdeutschland, das war Israel-affin. Ostdeutschland war sehr darauf bedacht, weil es war nicht anerkannt, die DDR von uns. Und auch in fremden Ländern gab es eine Botschaft der Bundesrepublik, aber nicht so in der DDR. Aber die DDR hat das dann ein bisschen ausgeweitet und ich glaube, die erste DDR-Botschaft war Pakistan oder Iran, ich weiß nicht, aber schon dieser nahe Mittlere Osten und dann alle anderen, darunter zum Beispiel Syrien. Und die Folge war, weil Syrien connected war mit den Russen, mit der Sowjetunion eben, war bis zur Wiedervereinigung, zur Auflösung der DDR, war die DDR-Botschaft in Syrien größer als die westdeutsche. War das Herder-Institut, das ist das Pendant gewesen der DDR zum Goethe-Institut, war größer und besser ausgestattet in Damaskus als die andere. Also Ostdeutschland und Arabien war so, auch mit Algerien und so, vielleicht erzähle ich Dinge, die Sie sowieso wissen. Das ist übrigens ein Grund auch für viele Flüchtlinge nach Deutschland zu kommen, weil sie wussten, dass der Papa, der dann Zahnarzt war, in Dresden studiert hat oder in Ostberlin oder so. Deutschland war innerhalb dieser, wenn man es so nennen will, Flüchtlingskrise, durchaus ein großes Thema in Syrien, weil eine ganz große Freundschaft war, ganz viele syrische Familien, die DDR-Wurzeln hatten und auch ganz viele Familien in Syrien, die deutsche Wurzeln hatten. Es war eine unglaublich große Nazi-Gemeinde dort unten. Ich habe sie fast alle kennengelernt, weil ich 20 Jahre lang, als ich schon ein lustiger Kabarettist war, als Fonsi oder irgendwas, war ich 20 Jahre lang auf der Suche nach Alois Brunner, der rechten Hand von Adolf Eichmann. Alois Brunner ist ein unbekannter Name. Adolf Eichmann kennt man und die beiden haben in Damaskus zusammen gelebt. Denn ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, gell? Aber wir machen jetzt 4 Stunden heute. Und Alois Brunner saß in Wien am Schreibtisch mit Adolf Eichmann. Adolf Eichmann war der sogenannte Schreibtischtäter, was ein Zynismus natürlich ist, bei 6 Millionen industriell getöteter Menschen, hauptsächlich Juden. Und Alois Brunner war der Mann fürs Praktische. Da in Paris, wenn Sie Charles de Gaulle landen und mit der Metro dann reinfahren nach Paris, kommen Sie an Drancy vorbei. Drancy, ein Vorstadtviertel, und das war das Auffanglager für die ganzen Juden Frankreichs, die von dort nach Auschwitz mit dem Zug gebracht wurden. Und als die Amerikaner nach der Landung in der Normandie schon vor den Toren von Paris standen, hat man Alois Brunner hingeschickt, der noch dafür gesorgt hat, mit dem letzten Zug rauszufahren Richtung Auschwitz und der letzte Transport aus Drancy, das waren Kinder, das jüngste ein Baby mit 16 Monaten, hat sich dann, und das ist eine ganz unbekannte Geschichte, denn wir kennen alle die Rattenlinie nach Südamerika, die Red Line, aber wie viele Nazis zuerst oder für immer nach Arabien gegangen sind, das ist für uns sehr unbekannt. Und wenn ich, Sie haben von meiner Hilfsorganisation gesprochen, seit 8 Jahren habe ich die jetzt bald, wenn ich im Monat einmal, mindestens einmal, manchmal zweimal im Monat nach Beirut fliege, wie jetzt in einer Woche, dann stehe ich am International Hariri Airport, das ist der Hauptflughafen vom Libanon, ein internationaler Flughafen, da gibt es einen Buchladen, wie überall, man kann halt in einem Shop Kaugummi, Kaffee, Mineralwasser und auch noch Bücher. Und dort gibt es auch internationale Literatur, die dann ins Arabische übersetzt ist. Und es gibt 2 Bücher, die man aus dem Deutschen übersetzt hat, von einem deutschen Autor, und das ist Mein Kampf. Sie finden also am International Hariri Airport in Beirut, finden Sie 2 Ausgaben von Mein Kampf, sonst keine deutsche Literatur in irgendeiner Art und Weise. Es sind also sehr viele Nazis, darunter Alois Brunner, nach dem Krieg nach Arabien geflohen. Das hatte damit zu tun, weil zum Beispiel Ägypten von den Engländern besetzt war. Das heißt, der Feind der Engländer waren wir, dadurch waren wir ein Freund der Araber. Und auch Rommel hatte ja schon Pläne für Konzentrationslager im Gepäck, also nach Nordafrika ist. Auch dieser Hass auf die Juden, die dann auch noch Israel gegründet haben, der hat uns zu einer großen Freundschaft gebracht zwischen Deutschland und arabischen Staaten oder den Arabern, wenn ich es jetzt in der Kürze so klischeehaft sagen darf. Und da hat eben dann Alois Brunner, auch die Sekretärin vom Ribbentrop, dem Außenminister der Nazis und so weiter, hat dort gelebt. Und ich war dort auf der Suche mit Simon Wiesenthal und Beate und Serge Glasfeld. Und auch das war ein Grund, warum ich dort immer wieder hin bin, habe Arabisch studiert, aber nicht fertig. Und das war eigentlich, dieser Satz war jetzt diese lange Vorrede. Und sie haben nur zum Teil recht, weil dann meine Kabarettkarriere losgegangen ist. Ja, ich wollte Kabarett machen, sehr wohl, aber ich durfte nicht. Ich darf das heute so sagen, weil ich habe ich war ein junger Student und habe, das war die Zeit in Bayern von Franz Josef Strauß, vielleicht kennen Sie den noch, so ein schlanker, großer, ja. Da habe ich am Nockerberg, den kennen Sie vielleicht auch vom Politiker der Blecken am Nockerberg, habe ich am Nockerberg, das war eine Wahlkampfveranstaltung der CSU, habe ich zwei Eier auf den Strauß geschmissen. Ich habe aber nicht getroffen. Seitdem gelte ich als dümmster Kabarettist Münchens. Und wenn die Sprache dann aufkommt mit Kollegen, sagen sie, du bist so ein Idiot, zwei Eier auf den Strauß. Dann muss doch eines wenigstens, der Strauß war so. Dann muss ein Ei wenigstens. Ich habe schon getroffen, aber den Tandler, der war damals Finanzminister. Das ist eine technische Hochschule, ne? Es gibt viele technische Zweige hier und da müssen Sie das eigentlich wissen. Man kann mit rohen Eiern nicht treffen. Man kann mit rohen Eiern nicht treffen. Ein rohes Ei, wenn du da hinschmeißt, landet es da. Da fragst du die Physiker und so, da kenne ich mich nicht aus. Es ist so, in Physik war ich auch schlecht und ich habe nicht im Wald geübt. Ich bin einfach zu Hause raus, habe aus dem Kühlschrank zwei Eier genommen, da und da reingesteckt. Habe gehofft, dass ich keinen guten Freund trifft, der dann sagt, ja, Christian, grüß dich so. Und bin dann dort hingefahren, zwei Eier auf den Strauß geschmissen und definitiv nicht getroffen. Sie sind der Polizeireport, die alte Schwester, die ältere Schwester vom Strauß hat damals noch gelebt, war in der ersten Reihe. Ich habe ihn nicht getroffen, aber, und das ist, da müssen Sie das danach nicht fragen, weil das nämlich der Grund ist, warum ich nicht fertig studieren durfte. Und der Grund mit ein Grund, es gibt ja nie immer nur für irgendwas einen Grund, in der Naturwissenschaft vielleicht schon, aber nicht im menschlichen Leben, ein Grund war, warum sie mich heute hier haben, warum ich nämlich Kabarettist geworden bin und kein Arabist oder Semitist, das hatte damit zu tun. Denn Franz Josef Strauß hat mich nach geworfenen und nicht getroffenen Eiern angeklagt, persönlich eine Anzeige gestellt, wegen Körperverletzung. Und er schreibt darin, er ist getroffen worden, er hat Hautrötungen davongetragen, er ist verletzt worden, Atteste werden nachgereicht, er hatte Glück, dass die Eierschalenreste sein Augenlicht nicht zerstört haben. Alles das steht drin und mein Anwalt hat gesagt, Herr Springer, wir haben keine Chance, wenn wir alle durch Instanzen durchlaufen, dann sind Sie mausearm bis in zwei Generationen. Und so musste ich das hinnehmen, dass ich tatsächlich, obwohl ich nicht getroffen habe, wegen Körperverletzung auf den Ministerpräsidenten angeklagt war und musste damals 5.000 Mark zahlen. Und mir braucht heute niemand mehr über Fake News was erzählen oder was für ein Idiot der Donald Trump ist. Ich sage, ich bin mit solchen Typen aufgewachsen. Und daher bin ich auch etwas gelassener im Umgang. Ich habe in meinem Kabarett kaum Trump-Witze. Denn damit sind wir jetzt ein bisschen beim Thema auch dieses Abends. Wie stelle ich Satire her? Woher kommt die? Und bei mir ist es tatsächlich so, weil ich auch die Geschichte von meinen Eltern aus dem Obst- und Gemüsegeschäft erzähle, oder andere zumindest, das hat mit meiner Biografie auch zu tun. Deswegen seien Sie mir jetzt nicht gram, wenn ich aus meiner Biografie etwas erzähle. Das hat nämlich sehr, sehr viel mit dem zu tun, was ich auf der Bühne mache. Man kann das jetzt, wenn man es analysiert, authentisch oder irgendwie nennen, das ist mir aber wurscht. Ich mache es halt so, weil es zu mir so dazugehört und auch manche Dinge erklärt. Und der Franz Josef, dadurch, dass wir ein kleines Institut waren, wie ich erzählt habe, hatte man natürlich ein spezielleres Verhältnis mit den Professoren. Manches ging auch ein bisschen in die Freundschaft oder in das gute Beisammensein hinein. Und so wurde ich dann nach dem Eierwurf ein halbes Jahr später von einem Professor beiseite genommen. Und der hat gesagt, Herr Springer, ich sage Ihnen was, das dürfen Sie nicht wissen. Ich darf das Ihnen nicht sagen. Aber ich weiß, die vergessen schnell auch Dinge, das sieht man an ihrem Wortschatz. Er sagt, der Staatsschutz hat bei uns an der Universität angerufen, aber weil ein Staat, weil die Staatskanzlei natürlich einer Universität nichts befehlen kann, war der Wortlaut folgender. Staatsschutz an meinen Professor, wir wollen Sie hiermit nur darüber informieren, dass der Student Christian Springer an der Münchner Universität keinen Abschluss machen wird und auch an keiner anderen Universität in Bayern. Und damit war das besiegelt. Ich habe bis heute keinen Abschluss. Die letzte Prüfung, die ich in meinem Leben gemacht habe, war Führerschein Klasse 3. Ich kann also fahren. Und meine Mama, die nicht studiert hat, weil Edmund Stoiber, den Sie vielleicht noch kennen, als 16 Jahre bayerischer Ministerpräsident, Aushängeschild von Bayern, heute noch hockt er in den Talkshows rum. Der hat 2 Tage nach dem Eierwurf, wo er ja auch gesessen war und gesehen hat, was passiert ist, vor dem Bayerischen Landtag gesagt, vor der Presse, das war ein gezielter Wurf mit einem Hartgummiball auf die Stirn von Franz Josef Strauß zwischen die Eier. Die wollten mich also terrorisieren quasi. Und meine Mama hat gesagt, wenn diese beiden, die unseren Staat führen, und sie waren konservative Leute, meine Eltern, wenn die beiden so lügen bei 2 Eiern, der junge Student schmeißt, die nicht treffen, wenn die da so lügen, der Strauß und der Stoiber in der Öffentlichkeit mit Unterschrift. Und hat meine, ich werde das nie vergessen, meine Mama immer wieder gesagt, was machen denn die, wenn es wirklich einmal um was geht? Und da hatte sie natürlich recht. Und das hat die Struktur auch innerhalb unserer Familie verändert, was politisches Denken anlangt etc. Und ehrlich gesagt, an diese Dinge muss ich immer denken, wenn es heute um diese Knüllchen wie Trump oder Sarkozy, Berlusconi und so weiter geht, die haben sich ja alle bestens miteinander verstanden. Und das hat mich sehr geprägt, auch vielleicht vom Witz her. Das Zweite ist, wo ich jetzt abschweife von meinem Skript, ist, ich bin zu spät gekommen heute, wir sind nicht zu spät losgefahren, üblicher Unfall, Stau auf der Autobahn etc. Bin also um 10:50, bevor ich hier ankam, war ich noch auf der Fähre. Und das zu spät kommen, das erinnert mich natürlich immer auch an einen, den Sie auch gut kennen. Es kommen immer wieder Leute zu spät, auch namhafte. Wir haben einen Bundesminister für Gesundheit, den Jens Spahn, der Kanzler werden will, der alles werden will, ein relativ junger, der hat noch Feuer im Arsch, der redet zwar unglaublich viel Schmarrn, aber das darf er vielleicht, ja. Jens Spahn, sympathisch ist er nicht. Und der hat nach seinem Spruch im Fernsehen, und Sie wissen, auf was ich anspiele, er hat ja mal gesagt, Hartz IV ist in Deutschland keine Armut. Aber in dieser Sendung, wo er war, war eine Frau, die von Hartz IV leben muss, und die hat gesagt, ich diskutiere jetzt nicht mit Ihnen, ich kann nicht so gut diskutieren, bin da viel zu schüchtern bei 3 Millionen Zuschauern live, aber ich lade Sie ein, zu mir nach Hause zu kommen. Und das hat der Jens Spahn dann gemacht. Und das hat man dann im Fernsehen gesehen, als der Jens Spahn gekommen ist zu dieser Hartz-IV-Frau. Dann ist er gekommen und ist auf diese Frau zu, hat noch am Auto so sein Sakko ausgezogen, weil er gedacht hat, so ein weißes Hemd mit Krawatte ist schon ein bisschen mehr Hartz-IV anscheinend, wie eine Anbiederung, die aus seinem komplett kranken Kopf irgendwie anscheinend kommt in dem Moment. Und er ging auf die Frau zu. Und hat ihr aber nicht die Hand gegeben. Ja, Frau, die von Hartz IV, man weiß ja nicht, was hat die noch in der Hand gehabt. Ja, die kommt aus dem Bundestag, da ist alles sauber, klinisch rein, Sakrotan und so. Da. Männer waschen sich zwar dann auch nicht die Hände nach dem Bieseln, aber es ist wurscht, die sind ja rein. Ja, auch im Genitalbereich sind Politiker unfassbar rein. Aber er hat ihr also nicht die Hand gegeben. Und er hat auch nicht guten Tag oder Grüß Gott gesagt. Und das ist etwas, was ich so auch im Kabarett erzähle. Das ist das, worauf wir später kommen, das ist die Satire mit Realität, so etwas liebe ich sehr. Wo ich zwar sage, es ist ein bisschen berufsschädigend, was die da draußen machen, weil, also an so Pointen, die die raushauen, da sitze ich oft 8 Wochen. Wenn man den Friedrich Merz zum Beispiel nimmt, als es um Altersarmut in Deutschland ging, hat Friedrich Merz einen Tipp gehabt, sie sollen doch bitte schön Aktien kaufen. Das fällt dir am Schreibtisch nicht ein, sowas. Das kannst du nur zitieren. Also wenn es heute auch ein bisschen darum gehen soll, wie entsteht Satire, ich weiß es nicht, weil das ist Wahnsinn, was die da machen. Und der Jens Spahn geht auf die Frau zu und ohne Grüß Gott zu sagen, und er sagt, sind im Stau gestanden. Sorry für die kleine Verspätung. Ich weiß, warum sie im Stau gestanden sind. Die haben einfach diskutiert, was sie mitbringen sollen. Und weil das hat es noch nie gegeben, dass ein Bundesminister bei einer Hartz-IV-Frau war. Einer soll sogar gesagt haben, eine Münze hat Fiat doch mit Geld zu tun, eine Münze soll mir bilden. Da war es ein Missverständnis. Ich habe gesagt, bist du irr? Die höchste deutsche Münze ist ein 2-Euro-Stück. Das können wir nicht machen. Er hat gesagt, das meint er ja gar nicht. Er meint doch diese, wo es noch ein paar hunderttausend haben, von diesen Helmut Kohl Gedächtnisfünfern aus Silber. Die sind nicht ganz aus Silber, sind aus Silberpapier. Innen ist ja schon glatt. Und das fällt mir zum Thema zu spät kommen ein. Ich bin kein sehr lustiger Mensch. Ich bin nicht der Gaudi-Knödel aus München, weiß Gott nicht. Ich kann mir auch keine Witze merken. Ich kann mir einen merken und den will ich nicht. Wissen Sie, bei mir, mein Beruf hat sehr viel mit Rekapitulieren zu tun, auch in Theaterstücken oder so, bei Texten merken. Und ich muss Ihnen heute noch einen Witz aufs Auge drücken, den einzigen, den ich mir merken kann, damit er nicht aus meinem Gedächtnis verschwindet. Ich will mir auch keine Witze merken, wenn man nicht so lustig ist per se, dann hat man es schwerer im Leben, weil das Lustigsein ist einfach ein Markenzeichen. Es ist einfach, auch bei der Partnerwahl geht es schon los, ja, er soll nicht so hochreißlich sein, aber lustig, einen Humor soll er haben. Auch ein bisschen über sich selber lachen, gute Witze über andere machen, ein guter Unterhalter, der Humor ist unfassbar wichtig. Komischerweise, und das ist eigentlich fast schon ein Witz, spielt es immer eine große Rolle, wenn Frauen auf Männersuche sind. Wenn Männer auf Frauensuche sind bei der Partnerwahl, da geht es gar nicht so um den Humor. So lustig muss sie anscheinend gar nicht sein. Wobei das spielt so eine große Rolle. Schreib mal eine Geburtstagskarte, Christian, schreib ein bisschen was Lustiges. Fällt dir nicht der Witz, wenn man irgendwo in einer Runde sitzt, wo... Es ist immer der Humor, kommt. Bloß bei der Partnersuche, wenn es um Frauen geht, irgendwie... Es gibt doch keinen Mann, der irgendwie sagen würde, ja, mei, sie heute, also sie soll schon, also sagen wir mal so, Gesicht, Busen, Hintern, völlig wurscht, ein Lustiges soll es halt sein. Den Mann zeigen Sie mir. Ja? Das hängt damit zusammen, dass der Humor eine ernste Angelegenheit ist, das wissen Sie. Ich bin katholisch, ich bin noch einer der wenigen Kabarettisten in Bayern, die noch in der katholischen Kirche sind. Fragen Sie mich das bitte nicht, warum, weil dann brauchen wir wirklich ganz, ganz lang noch heute Abend. Aber ich bin katholisch, bin damit auch aufgewachsen und habe dann schon auch gemerkt, dass zum einen dieses lustig soll es sein und Humor kommt an und witzig sein ist super, in der Kirche nicht. Gell, Witze über einen lieben Gott oder so, da ist es dann schnell vorbei mit dem Spaß. Ja? Es gibt einen Roman, den kennen Sie wahrscheinlich, von Umberto Eco und einen Film natürlich auch, einen ganz großartigen daraus, Im Namen der Rose. Und da sagt ein Mönch, da geht es ja sehr viel um das Lachen, Lachen tötet die Furcht. Und das ist auch wahr. Und deswegen sagt man auch, Lachen ist gesund, weil es da kommt so eine Hormonausschüttung und die töten dann wieder irgendwelche Bakterien. Ich bin kein Mediziner, ich habe das ja bloß angelesen. Ja. Lachen tötet die Furcht, sagt dieser Mönch. Aber wenn es keine Furcht mehr gibt, dann stirbt der Glauben. Weil du musst ein bisschen Angst haben vor der Hölle, vom strafenden lieben Gott. Das ist zwar schon ein Lieber, der hat uns schon lieb, aber bloß wenn wir keine Witze über ihn machen. Und da ist wirklich etwas dran und ich glaube, wir haben auch den Titel für den heutigen Tag so gewählt, Lachen ist tödlich oder so ähnlich. Und das hat sehr viel mit der Kirche natürlich zu tun. Friedrich Nietzsche, unser böser Philosoph, hat ja auch mal gesagt, nicht der Zorn tötet, sondern das Lachen. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit mit Orient Helfer, so heißt mein kleiner Verein, ständig natürlich erlebe. Das kannst du sehr gut auf Diktatoren übertragen. Keine Witze über Diktatoren. Lustig sollst du schon sein, aber keine Witze über die Macht machen. Das ist gefährlich. Lachen ist anscheinend in manchem Zusammenhang gefährlich. Und deswegen gefällt es mir natürlich, weil ich sehr, sehr oft erlebe, ich kenne jetzt einfach sehr viele syrische Kollegen, man würde sagen, Satiriker, Karikaturisten sehr viel. Es wird sehr viel, wurde in Syrien mit Schrift und Zeichnung gearbeitet. Und ich kenne sehr viele, die geflohen sind, vor allem nach Beirut. Beirut ist eine Künstlerstadt. Und die sind zum Teil noch vom syrischen Geheimdienst in Beirut geschnappt worden, zurück nach Syrien transportiert worden, in ein Foltergefängnis und nie mehr wieder aufgetaucht, weil sie sich lustig gemacht haben. Und wenn Sie, ich nehme an, ganz viele von Ihnen können jetzt nicht wirklich so richtig gut syrisch, arabisch, aber hören Sie ihn trotzdem mal an, den Assad. Diesen Schlaksigen, den setzen Sie dann immer auf Stühle, aber du denkst immer, der ist im Kindergarten, weil er ist groß, er ist ganz dürr, ja, so eine Karl-Valentin-Figur, körperlich, sitzt ganz beschissen immer da und hat ganz wenig Ausstrahlung. Und wenn Sie das mal hören, auch ohne Arabisch zu können, der lispelt ein bisschen, wenn er was sagt. Der ist eine Lachnummer für das ganze Volk. Das dürfte aber schon vorher nicht gesagt werden. Und seit er diesen bösen Diktator jetzt raushängen hat lassen und sein Volk bombardiert seit vielen Jahren, ist es lebensgefährlich, ist schon gar kein Ausdruck mehr, weil sie haben sie alle geschnappt. Lebensgefährlich geworden, über ihn was zu sagen. Und es war natürlich, als dieser Syrienkrieg ausgelöst worden ist, natürlich war das kein Witz, aber die Kinder haben das nicht als Satire gemeint, aber sie wussten auch nicht, was sie tun im Süden von Syrien, in Daraa, das heute noch nicht ganz eingenommen ist von der syrischen Regierung und von Assad-Truppen. Da haben Schüler auf dem Heimweg von der Schule, und die Ältesten waren 15, wir reden also schon von Kindern, haben an eine weiße Garagenwand hingesprüht, Bashar go home. Auf Arabisch, also Bashar al-Assad, also seinen Vornamen genannt, hau ab, ja, letztendlich. Und diese Kinder waren aber so unbedarft, sage ich mal ganz salopp euphorisch, so blöd, die haben ihre Namen drunter geschrieben. Und daher ist der Geheimdienst dann zu den Familien, und wir haben, bei uns daheim, wir bin ja aufgewachsen, wir haben auch sowas gemacht, sowas Ähnliches. Und da hast du dann von den Eltern einen Mordsbohai gekriegt daheim, da hast du einen, und also da war Mords was los, aber du bist nicht ins Gefängnis gekommen. Und du hast vielleicht irgendwie die Farbe zahlen müssen oder einen Hausmeister, du hast drei Jahre lang anhören müssen, was es kostet, wenn man was wohin spielt und so, das Geld haben wir nicht auf mit dem Schmarrn. In Syrien sind sie verhaftet worden, im sogenannten arabischen Frühling 2011. Und dann, und das ist, ich sag mal, das ist Diktatoren-Satire. Dann sind die Scheichs, die Clan-Chefs, sind zur Polizei, Obersten gegangen und gesagt, gib uns unsere Kinder wieder. Und dieser Cousin, der er war von Assad, sagt, die Kinder gebe ich euch nicht, bringt mir eure Frauen, dann mache ich euch neue Kinder. Und daraufhin sind die Leute auf die Straße. Das war der erste Moment des Krieges in Syrien. Und die Leute sind auf die Straße, dann ist sehr schnell auf sie geschossen worden, und bei der Beerdigung wurde wieder auf die Beerdigungsgesellschaft geschossen. Und dadurch sind dann die ersten Soldaten desertiert, weil die gesagt haben, ich schieße nicht auf meine eigenen Leute, schon gar nicht aus diesem Grund, schon gar nicht auf einer Beerdigung. Das widerspricht meinem Glauben, das widerspricht der Menschlichkeit und so weiter. Das, und das wird oft vergessen, das war der Ursprung des Syrienkriegs. Natürlich nicht als einziger Kern, weil da waren ganz viele andere Komponenten dabei, aber das wird oft vergessen. Und wenn ich viel zu tun habe mit der Meinungsfreiheit, mit den Satirikern aus diesen Ländern, dann lerne ich da sehr viel daraus. Erstens mal, was für eine scharfe Waffe es sein kann, wenn man lustig ist, lustig jetzt im Sinne von Ironie, Satire, egal was du damit auch meinst, was es auch für eine scharfe Waffe in beiden Seiten sein kann, wie gefährlich man lebt. Aber was ich sehr viel mehr gelernt habe, ist, wo wir leben. Ich habe einen Beruf, der sich damit beschäftigt, gegen die Regierungen anzuschießen. Aber ich lebe davon, mein Publikum gibt mir Geld dafür, um das anzuhören. In diesen Ländern, in denen ich unterwegs bin, um das zu tun, gegen meine Regierung und auch Politiker und andere, gegen die Meinungsmacher auch in diesem Land zu schießen, wenn sie es verdient haben, und die meisten haben es verdient, dann lebe ich davon. Und Kabarettisten leben jetzt gar nicht mal so schlecht, sondern ich darf jetzt auch noch Bücher verkaufen. Die müssen Sie natürlich mitnehmen, weil die müssen Sie nicht lesen. Ja, das ist mir wurscht, ich habe es geschrieben, die sind da, die sind super, ja, aber ich habe 3 Paletten in der Garage, jetzt kommt der Winter, ich möchte mit dem Auto wieder in die Garage fahren, also bitte nehmen Sie diese Bücher mit. Das wäre ein großer Sozialdienst auch. Das, was wir aber haben, was ich sagen möchte, diese Meinungsfreiheit, die wir haben, wenn da draußen immer mehr Leute und sogar der Spiegel und der Stern titeln, man darf nicht mehr alles sagen, also weil sie einfach Zitate von Leuten aufnehmen. Ja, diese Maulaufreise, die da drum scheinen, wir dürfen nicht mehr alles sagen, was wir mögen und unsere Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Das ist kompletter Bullshit. Es gibt kaum mehr ein Land auf dieser Erde, das so eine Meinungsfreiheit hat wie bei uns. Und die müssen wir, nicht nur weil ich davon lebe, sondern jeder von Ihnen muss darum kämpfen, dass es die weiterhin geben wird und dass es geben darf, ist eine unglaubliche Stärke unseres Systems. Und natürlich habe ich immer wieder, natürlich kracht, aber trotzdem habe ich kein Berufsverbot, wie ich es in der Türkei längst hätte. Da würde ich hier rausgehen und verhaftet werden. Und übrigens Sie auch, weil Sie gekommen sind wegen mir und weil Sie einer vielleicht gefallen hat, die schauen dann da rein und sagen, was soll's, Sie werden auch verhaftet. Ja? Und dann kommt man zu Ihnen nach Hause und sagt, was liest denn der überhaupt und was schauen die im Fernsehen an, Fremdsender oder irgendwas, lacht die über den Erdogan. Das ist, ich habe nichts gegen die Türkei, ich liebe dieses Land sehr, aber was da gerade los ist, diese Freiheit, die spüre ich sehr, sehr wohl. Und natürlich ist das ein Ringen, das ist immer ein Ringen. Denn es heißt ja nicht, dass alles, was ich Lustiges sage, das ist manchmal das, wo ich meine, dass es lustig ist. Es ist aber nicht lustig und es kommt nicht an oder es ist vielleicht auch keine schöne Satire. Auch wir sind ja wie in mancher Sterneküche, wo halt manches schief geht. Wir machen ja auch manchmal, hauen wir daneben, machen keine hochprozentige Supersatire in jedem Moment unseres Schaffens. Und gleichzeitig ist auch das Gegenüber nicht immer begeistert. Und da weiß ich ein Lied dazu zu singen. Ich habe 3 Jahre den Stadtbeanstieg am Nockerberg geschrieben mit einem Kollegen von mir, Michael Lerchenberg, der dann den Brunner Barnabas dargestellt hat und dann wurden wir da dann nicht mehr wohl gelitten, sage ich mal, nach 3 Jahren von den Oberen. Da dann da, damals war der Außenminister und Vizekanzler der Westerwelle gesagt, er kommt nicht mehr. Wenn wir da sind, kommt er nicht mehr. Aber der ganze Nockerberg, das lebt davon, dass Politiker da sind, wenn oben der Satiriker steht. Das ist dann kaputt, wenn der Politiker nicht mehr da ist. Und das heißt, dann sind wir zurückgetreten, ohne dass wir das jemals hätten müssen. Es war keine Zensur in dem Sinn, gab es da tatsächlich nicht. Aber Politiker haben gedroht, sie zerstören dieses System, diese Veranstaltung. Und das wollten wir natürlich nicht. So weiß ich sehr wohl, dass ich sehr, sehr anecken kann mit dem, was Satire ist. Aber sagen darf ich alles. Und das ist auch eine Verantwortung, mit der man, glaube ich, gut umgehen muss. Und wenn ich heute, es ist natürlich nicht sehr nett, Kollegenschelte zu betreiben, aber wenn ich den Dieter nur sehe, wissen Sie, das täte mir auch gut als bayerischer Kabarettist. Ich bin jetzt nicht so der Bekannte, der die Olympiahalle voll macht wie die Monika Gruber in ein paar Wochen. Das brauche ich auch gar nicht. Ja? Aber es wäre schon ganz nett, auch mal in einer Sendung vom Dieter Nuhr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor Millionenpublikum außerhalb Bayerns aufzutreten. Das würde mir noch ein paar Zuschauer mehr bringen, hoffentlich. Das wäre ganz nett. Ich gehe da nicht hin, weil ich zu so jemandem nicht gehe, der gegen diese Greta Thunberg hetzt, der sich in einer falschen Art und Weise über muslimischen Terror und Islam und so weiter geäußert hat. Wissen Sie warum? Weil er mit falschen Zahlen arbeitet, absichtlich. Und das ist etwas anderes, was die politische Satire betrifft, dass man mit meinem Dafürhalten lieber die Unterhaltung und die Witzigkeit ein bisschen zurückfährt, wenn es um echte Dinge geht, wenn es um die Realität, wenn es um wirkliche Zahlen geht. Ich, für mich, es kann jeder machen, was er will, das ist auch unsere Freiheit auf der Bühne, aber für mich beinhaltet diese Überschrift Kabarettist oder Unterhalter, dass wir nicht die Zahlen manipulieren, weil das genau das ist, was wir den anderen vorwerfen. Und wenn ich das selber mache, Es geht ja bei mir schon los, es ist eh schon grenzwertig. Natürlich bin ich mit dem fetten Diesel da. Das ist eh nicht lustig in diesen Zeiten. Und nicht, weil ich mich schäme oder so, sondern weil ich es manchmal nicht anders organisieren kann. Ich muss heute Abend noch heimfahren. Das heißt, ich brauche schon mal ein Auto, weil mit dem Zug komme ich nicht mehr gescheit weg. Und natürlich ringe ich wie jeder von uns, natürlich mit diesen Zeiten. Wo kann ich mich einbringen in den Umweltschutz und wo sind meine Grenzen? Wo mag ich auch manchmal nicht? Wo bin ich faule Sau? Das habe ich auch. Ich bin auch ein Mensch. Aber selber für den Unterhaltungswert, wie es Dieter nur macht, in belegbaren Fällen vor Millionen Publikum, Zahlen zu fälschen, absichtlich, damit ich einen Unterhaltungswert und von einer bestimmten Klientel Applaus kriege, das halte ich erstens mal, deswegen erzähle ich Ihnen das auch so in dieser Klarheit, eine Schädigung für unseren Berufsstand. Und ich halte es auch nicht für erlaubt in unserem Berufsstand. So hat der auch eine auf den Deckel gekriegt. War aber nicht lustig, aber es soll auch nicht lustig sein. Ich habe in meinem Ankündigungstext auch geschrieben, weil ich bin im 17. Lebensjahr habe ich angefangen, Kabarett zu machen. Ich hatte Gott sei Dank einen Gedanken nie. Da komme ich vielleicht aus einem sehr praktischen Elternhaus. Es geht darum, verändert Satire was. Also wenn ich schon immer davon spreche, dass wir die Mächtigen anschießen, glaube ich eigentlich als Künstler, dass ich damit was verändere. Das habe ich Gott sei Dank nie geglaubt, weil ich wäre bis heute tagtäglich enttäuscht worden in meinem Wesen und Wirken. Wir ändern gar nichts. Und das ist etwas, was sehr diskutabel ist, weil es dann darum geht, spielen wir denn wissentlich dann doch die Hofnarren? Und ich bin sehr schnell mit meiner damaligen Truppe, der Helmut Schleich war dabei, wir waren in einem Trio, 1989 noch rüber in die ehemalige DDR, um dort Kabarett zu machen und haben dort Kollegen getroffen. Und dort war es so, es gab eine Schreibertruppe und die haben Kabarettprogramme geschrieben und die haben dann Kabarett-Schauspieler auswendig gelernt und überall gespielt. In Leipzig eine Truppe und die Pfeffermühle und die Distel und die anderen und so konntest du quasi überall für eine Saison mal das gleiche Kabarett anschauen, wurde aber zentral geschrieben und es waren immer Stasi-Leute dabei, die zum Teil dann gesagt haben, das ist für nicht scharf genug, wo es organisiertes Ventil war. Das ist so das Extrem. Aber sind wir das nicht auch? Und diese Frage gibt es natürlich schon, weil ändern tun wir gar nichts. Was ich aber sehr, sehr spüre, immer. Jetzt kommt im, und dadurch ist vielleicht auch mein Kabarett immer biografischer geworden, weil ich auch über meine Arbeit als Flüchtlingsunterstützer oder sagen wir als Unterstützer einer humanitären Aktion oder Gründer fungiere, da erzähle ich natürlich was. Und Bayern ist ein Flächenstaat, das heißt, ich komme in sehr, sehr, sehr viele kleine Ortschaften, was dem Kabarettisten immer am meisten schmerzt, ist, wenn er vorher und in der Pause kein WLAN hat. Das gibt es in Bayern. Da sitzen dann Leute drin und da haben wir angefangen, wenn ich denke, 1983, 84, da gab es die WAA, die Wiederaufbereitungsanlage in Bayern. Also da sollte etwas gebaut werden, wo man halt dann den Abfall von den Atomkraftwerken wieder aufbereitet und das ist aber nicht ungefährlich. Deswegen gab es unglaubliche Proteste und die WAA ist von Strauß auch dann in der Oberpfalz war dieses Gelände geplant, dort sind halt dieser Industriestandort, aber die WAA, die Wiederaufbereitungsanlage, ist nie gebaut worden. Der Strauß hat die dann abgesagt. Aber aus wirtschaftlichen Gründen, nicht wegen den Protesten. Und da sind Leute umgekommen, die Proteste waren Wahnsinn. Und damals haben wir waren ganz, ganz jung und wir haben namhafte Kollegen kennengelernt. Ja, da waren diese ganzen Bands und die Berliner waren da und der Konstantin Wecker gespielt und der Polt und so, diese ganzen, die Großen für uns, mit denen war man dann Seite an Seite. Und wissen Sie, um was es darum gegangen ist? Natürlich ist auf den Zetteln und bei den Protestieren darum gegangen, keine WAA in die Oberpfalz und die sollen nicht kommen und da sind die Wasserwerfer gekommen und die Kämpfe, da waren wir nie dabei, sondern immer am Abend, wenn schon ein bisschen Bier im Spiel war und wir auf der Bühne waren. Wir durften da mitspielen. Wissen Sie, was da war? Die Solidarität. Das ist das Wichtige, weil ganz viele Journalisten fragen mich immer, Herr Springer, ist das für Sie nicht frustrierend, wenn immer die Leute zu Ihnen ins Kabarett kommen, die eh schon so denken wie Sie? Ich sage dann immer, ganz so ist es nicht, alle denken nicht genauso wie ich, aber es ist wichtig, diese Solidarität herzustellen oder zu spüren. Speziell am Land, wenn Flüchtlingshelfer da sind und die gehen auf den Knien, weil es einfach... Kein Mensch hat gedacht, dass es so lang anhält, diese Krise. Kein Mensch hat gedacht, dass es so anstrengend wird. Kein Mensch hat daran gedacht, was es kostet, was es für ein Aufwand ist und so weiter. Aber die Menschen haben sich da reingestürzt und haben einfach geholfen bei uns. Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen. Und ich spüre das richtig, wenn die danach, wenn ich mein Programm spiele, heute noch, und dann kommen sie und einfach sagen, danke, dass Sie da waren. Das hat uns wieder ein bisschen angeschoben. Und da gibt es einen Fall, ich habe die Tränen in den Augen, zwar war das auch 2015, ich habe einen Brief geschrieben an unseren jetzigen Innenminister, an den Horst Seehofer, der hieß Landesvater Cool Down, also reg dich nicht so auf. Und es ging darum, dass er etwas als damaliger bayerischer Ministerpräsident etwas unflätig immer wieder dahergeredet hat und sowas regt mich einfach auf. Auch sein Nachfolger, der Markus Söder. Man darf so etwas, so Wörter wie Asyltourismus als Ministerpräsident oder als einflussreicher Politiker nicht in den Mund nehmen. Das beschädigt die Menschlichkeit. Das ist ein Angriff auf die Humanität. Warum? Nicht, weil man es selber sagt, das kann einem schon mal rausrutschen irgendwie nach 5 Bier. Aber nicht wissentlich vor einem Millionenpublikum, weil es dann genau die falschen Kräfte aufnehmen und 100.000-fach wiederholen. Und sowas haue ich Ihnen um die Ohren und dem Horst Seehofer damals auch, weil ich gesagt habe, man kannte sich und es war eigentlich ein ganz gutes Verhältnis insofern, dass man, er hat einen Humor, seine Frau auch, dass immer ein Scherz da war, dass es nett war, respektvoll, wenn man sich getroffen hat. Und ich habe diesen Brief geschrieben, weil ich gesagt habe, ich bin zweimal im Monat vor Ort da und ich kann Ihnen über Flüchtlinge viel erzählen. Und das widerspricht aber dem, was Sie sagen. Aber ich glaube, ich bin nicht ganz auf dem falschen Dampfer. Und der Brief ist dann kein Brief geworden, sondern war 80 Seiten lang. In 2 Nächten geschrieben. Und habe ihm den dann gebracht in die Bayerische Staatskanzlei. Das war ein Paket. Ja, das waren 80 Seiten ausgedruckt. Und habe es dann da reingebracht. Man war not amused, würde man bei der Queen sagen. Weiß aber, dass er es gelesen hat oder zumindest in Teilen. Oder es wurde ihm eben hintertragen. Und das ist dann aber der Umgang von Kabarettisten mit Politik, wo es ein bisschen ernst geworden ist, wo es auch nicht lustig war. Aber auch Politiker sind dann trotzdem auch noch Leute. Und wir haben uns immer wieder getroffen, und es ist jetzt auch schon eine Zeit her, wir haben uns im Februar getroffen in einer Fernsehsendung, da heißt Seehofer und ich, und standen in der Maske, wo du ein bisschen angemalt wirst, dass meine Ohrwascheln nicht mehr so rot leuchten im Fernsehen und so. Und da kommt er auf mich freudestrahlend zu, aber ernst als Mensch, und sagt, Servus Herr Springer, jetzt wird es aber Zeit, dass der Markus Söder auch einen Brief schreibt. Und das werde ich natürlich tun, aber auch daran sieht man, was haben wir eigentlich für eine Funktion. Und ich glaube, unsere Funktion der Unterhaltung ist eine gute, wenn wir nicht versuchen, die Welt zu verändern. Die Welt zu verändern, das kannst du machen in deiner Straße, in deinem Tun. Und ich glaube, ich habe ein paar Mal Welten für Familien verändert mit meinem Tun als Chef einer humanitären Organisation, ganz bestimmt, da merke ich sehr wohl, wie ich Leben verändere, zum Besseren. Das macht mir riesengroße Freude, helfen macht Freude. Das ist die beste Botschaft, die ich dann so rüberbringen kann, neben der Satire. Das andere ist die Herstellung von Solidarität. Menschen wieder ein bisschen einen Motor zu geben mit dem, was ich sage, um weiterzumachen. Und insofern ist unterm Strich das mit dem Hofnarren definitiv richtig. Du bist ein Teil der Gesellschaft und stützt natürlich auch ein System. Für mich ist es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich kein diktatorisches System unterstütze, aber ich kann vielleicht ab und zu Nadelstiche setzen, in der Hoffnung, dass doch was passiert, aber nicht die großen Dinge. Das große Rad können wir mit Satire und mit Witz nicht nicht verändern. Das muss man wissen, weil sonst hängst du dich am nächsten Baum auf. Und ich glaube, ich weiß es auch vom toten Dieter Hildebrand, dass er durchaus auch damit gehadert hat, wenn es immer hieß, er ist das Gewissen der Nation. Das ist auch eine Bürde, wo er ganz genau gewusst hat, die kann er gar nicht einlösen. Wie denn? Er kann da im Fernsehen was sagen, in Interviews und alle hören auf ihn, aber es ist eine Bürde, die hast du einfach zu tragen. Fertig. Und das ist nicht immer lustig. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Praktischen. Wenn Sie sagen, Herr Springer, ich würde auch gern, gell, oder bin jetzt in Pension und so, Sie kriegen, es gibt One-Liner bei uns, da bin jetzt ich nicht der richtige Abnehmer, eher das Fernsehen. Wenn Sie bei mir im Kabarett mal waren oder sein werden, dann gibt es durchaus mal 5 Minuten, wo Sie nicht lachen, wo es auch kein Witz eingebaut ist. So etwas geht im Fernsehen nicht. Ich komme direkt aus München jetzt von einer Besprechung für die Sendung Schlachthof. Das ist das, was wir, der Michael Altinger und ich, vom Ottfried Fischer übernommen haben vor einigen Jahren. Das heißt, wir haben 3 bis 4 Gäste in der Sendung, 2 Gastgeber, Kabarettisten, Michael Altinger, Christian Springer, und die muss vorbereitet werden. Und das läuft so aus, das ist eine Live-Sendung, sonst hätte ich es nicht gemacht, weil ich habe sehr viel Fernsehen gemacht und ich will nicht mehr nach einer Sendung, wo du dich reingekniet hast, vorbereitet, umgezogen, alles, und dann ist es im Kasten und dann heißt, jetzt müssen wir uns noch 800 Mal zusammensetzen, was für einen Halbsatz können wir rausschneiden und da hast du falsch geschaut und da, bla bla bla, das nervt mich wahnsinnig. Live ist live, geht um 21 Uhr am jetzigen Donnerstag los, um 21.45 Uhr ist es richtig zu Ende. Da ist einfach aus und die Sendung ist gesendet. Aus, basta, fertig. Das liebe ich sehr. Und da gibt es aber auch sogenannte One-Liner, auch für Kollegen. Das heißt, ein Satz, ein Gag. Der Harald Schmidt früher hat das, können Sie sich vielleicht erinnern, auch sehr viel gebraucht in seiner Sendung. Fernsehen muss schnell gehen, zack, zack, zack. Jetzt reden wir über die Klimakatastrophe, dann über den Amazonasbrand und dann kommt die Merkel und dann kommt der und überall ein Lacher und das Publikum klatscht, bam, 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 pro Gag. Und da gibt es halt dann für die Heute-Show zum Beispiel einen Pool von ungefähr 75 Autoren, Schreibern, Gag-Schreibern und sie kriegen ab 75 Euro bis 80 Euro pro Gag, wer sich dafür interessiert. Vorsteuer, also das ist jetzt brutto, ja. Wenn er nicht genommen wird, dann Pech gehabt. Und da kommt es natürlich, dass es professionelle Gagschreiber gibt. Ich bin selber Autor, ich habe jahrelang für andere geschrieben, wer sage nicht, ein paar kennen Sie, schreibe mein Zeug tatsächlich selber, deswegen bin ich auch einer derjenigen, der inzwischen 10 Bücher geschrieben hat und andere Kollegen nicht so viel, weil ich auch Autor bin. Und habe mich auch an One-Linern mal versucht, gab immer so Phasen auch in meinem Leben, wo es mit der Kohle nicht so toll war, mit dem Kabarett, geht immer so auf und ab und auf und ab. Einmal war es so, dass ich, das ist wirklich lang her, ich habe mal vor 12.000 Leuten gespielt, Open Air, ich habe vor 2 Leuten auch gespielt, weil ein Veranstalter war dabei, wo ich unbedingt in seiner Bühne spielen wollte und habe gesagt, nein, ich spiele auf jeden Fall. Also kenne diese große Bandbreite und es kommt aber dann auch vor, weil es Gagschreiber gibt und die natürlich, jede Woche gibt es Sendungen, jeden Monat, dann gibt es noch Live-Auftritte von Kollegen, dann ruft einer an und sagt, oh Gott, jetzt ist aber der Reich-Ranitzky gestorben, kann man Reich-Ranitzky-Parodie nicht mehr machen, jetzt ist das Programm zu kurz, schreiben schnell was Neues. Dass Sie, wenn Sie aufmerksam Kabarett und Comedians besuchen und Fernsehen anschauen, werden Sie manchmal einen ganz bestimmten Gag 3, 4, 5 Mal aus verschiedenem Munde hören. Und so etwas will ich natürlich nicht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Plagiate auch, wie in der Musik auch, dass es durchaus Kollegen gibt, die ganze Programme klauen. Einfach, oder Teile von Programmen. Heute Mittag mit unserem Autor bin ich zusammengesessen und habe gesagt, du, muss ich da jetzt sein? Das ist jetzt 3 Jahre her, war er in einer Fernsehshow und da tritt ein Kollege auf, ein junger Kollege, und er sagt, der macht mein Programm. Und du merkst es ja an bestimmten Gag, da geht es nicht um Themen, es geht um Wort für Wort. Und das ist natürlich etwas, was auch bei unserem Beruf, also ich sage immer, das sind die Chinesen unter den Kabarettisten, die Plagiatoren, das ist auch ein Teil des praktischen Berufes, verhindern kannst du es nicht. Weil du bist du immer der Depp. Wenn das Publikum aus Versehen bei deinem Plagiator drin war und begeistert war und du bringst dann den gleichen Gag, da hilft es gar nichts. Wenn du sagst, ja, aber ich habe ihn doch geschrieben, ich war doch der Erste und so. Vergiss es, das ist schon durch. Also das ist etwas Böses, was es auch gibt bei uns im Beruf, aber ich wollte Ihnen ja auch ein bisschen was über die Praxis erzählen. Also bei 80 Euro ungefähr geht's los. Ich habe ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt, dass ich sehr liebe die Satire mit Realität. Also was wird da draußen geplappert? Was echt ist, da gibt es oft Missverständnisse, auch in der Vergangenheit. Ich denke ganz viel, die meisten von Ihnen werden Karl Valentin kennen. Und eine Filmszene, er war ein sehr moderner Mensch vom Denken her. Er hat fotografiert, er hat Fotografien gesammelt, er ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gestorben. Er hat Filme gemacht, er war ein sehr moderner Comedian. Manches ist nicht mehr lustig für uns, aber wenn du zu dem Anwalt reingehst, der die Karl-Valentin-Rechte vertritt, dann, weil wir haben noch ein Karl-Valentin-Dings in ihrer. Und dann gehst du rein zum Herrn Fette in die Anwaltskanzlei und dann siehst du Karl-Valentin-Plakate, aber du kannst es nicht lesen. Weil es ist auf Portugiesisch, in asiatischen Schriftzeichen und so weiter. Karl Valentin wird heute noch, ich sage jetzt einfach mal so klischeehaft, überall auf der Welt aufgeführt. Das glauben Sie nicht. Das ist ein Satiriker aus einer längst vergangenen Zeit, der anscheinend, jetzt bin ich Münchner und Bayer, woanders interessant, so interessant ist in seinen Figuren, in seinen Sketchen und seinen Parodien, das erinnert uns an unsere Welt, das wird verstanden, wir führen das auf. Und so gibt es eine Szene, der Firmling. Und ich wurde als Kind davor gesetzt und meine Eltern haben gesagt, das ist lustig, das darf für Kinder anschauen, das ist witzig. Und zwar findet halt das Kind, weil du musst als Firmpate, musst du ja mit deinem Firmling, also mit dem Kind, wo du der Pate bist, da musst du ja essen gehen. Das kriegt auch ein Geschenk. In einer schlechten Zeit, und die beschreibt Karl Valentin da, hast du nicht die Firmpaten einfach so gefunden in armen Familien. Und dann war es der Vater selber. Und in dieser Szene geht also der Vater mit dem Firmling, das war die Liesl Karlstadt, hat dieses Kind gespielt, ging also in der Wirtschaft. Das ist das Ausführen, der Firmausflug. Und der Papa besäuft sich halt unfassbar, bis er stockbesoffen, Sternhagensuffer unterm Tisch liegt und das ganze Lokal irgendwie aufmischt. Witzig. Es ist überhaupt nicht witzig. Wissen Sie, was es ist? Das ist die Darstellung überspitzte Darstellung, wie es ist in armen Verhältnissen. Das ist ein Hartz-IV-Stück par excellence. Das kannst du heute herzeigen und es wird verstanden. Es ist ein trauriges Stück. Es ist ein bitter trauriges Stück. Es ist ein griechisches Stück. Es ist eine tragikomische Oper. Also ich hänge das jetzt natürlich ein bisschen hoch, aber es ist ja so. Und deswegen wird er aufgeführt und deswegen ist Karl Valentin aktuell und deswegen mache ich jetzt Werbung auch, und das hat es jetzt gar nicht sein sollen, aber für diesen Vortrag, der über Karl Valentin geht, ich glaube ganz bestimmt, dass Sie dort Dinge erfahren werden, die Sie so noch nicht wussten, die aber wirklich sehr interessant sind, auch was unser Fach betrifft. Die Satire mit Realität, das ist etwas, was Sie natürlich auch kennen. In der Realität Satire machen ist nicht immer einfach und das kann manchmal schiefgehen, übrigens auch Ihnen passieren. Da müssen Sie gar nicht vom Fach sein, also kein Profi-Satiriker. Wenn Sie nach Amerika einreisen und am Flughafen Späße machen, möglichst auch noch auf Englisch oder auf Deutsch, aber es kann da jemand Deutsch, oh, jetzt durchkramen Sie den Koffer, jetzt finden Sie die Bombe, da kann es sein, dass sich Ihre Einreise verzögert in die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt also, witzig sein kann auch Sie als Reisende ganz einfach betreffen, wenn Sie in die falschen Länder unterwegs sind. Was natürlich immer ein Thema ist, ist bei uns für den Schlachthof zum Beispiel eine Themenauswahl. Wir treffen uns eine Woche vorher und kriegen 40 Seiten eng bedruckt mit Themen, was im vergangenen Monat stattgefunden hat, und wir wählen dann aus, was in die Sendung kommt. Jetzt ist aber immer die Frage, hat das, was wir dann am Donnerstag vorher auswählen, eine Woche Bestand? Jetzt haben wir natürlich die österreichischen Regierungsverhandlungen vor einer Woche drin gehabt. Die haben wir jetzt rausgehaut. Sie sind näher dran an Österreich. Es interessiert aber niemanden mehr. was der Kurz jetzt für eine Regierung bildet. Das muss schon irgendwie ein Skandal geben, aber soll es für einen Skandal geben? Es ist Österreich. Wir wollen ein bisschen politisch sein, ich in meinem Programm auch, aber durchaus dürfen, und da bin ich ein bisschen gegen die Trennung von Comedy und Kabarett, solche Fragen kommen dann auch, nehme ich jetzt mal vorweg. Ich glaube schon, dass es eine Trennung gibt, die gab es aber schon immer. Ich glaube, wir haben das Missverständnis, wenn mal gelacht wird, dass es dann aus dem gleichen Metier stammt, aber das ist es nicht. Als ich aufgewachsen bin, da gab es den Dieter Hildebrand mit der Lach und Schieß, das war schwarz-weiß, dann immer an Silvester zu sehen. Gleichzeitig gab es in dieser Zeit aber den Fips Asmussen, der hat die Hallen voll gemacht, das war der Mario Barth, der 60er Jahre. Und da geht's nicht, der wollte auch nichts, der wollte lustig sein. Und der Mario Barth, der will auch nichts, der will Autos sammeln, die sammelt er auch, das ist okay, und der will lustig sein. Das ist in Ordnung, aber da will ich mich gar nicht auf die Diskussion einlassen, gehören wir in die gleiche Schublade. Nein, wir machen was anderes. Nur ist es natürlich so, dass ein unglaubliches Wollen da ist von allen, die Unterhaltung machen, weil sie Angst vor ihnen haben. Sie sind das Publikum und die Macher haben unfassbare Angst, dass man sie nicht gut unterhält, dass sie nicht lachen. Und ich kann es nicht mehr ertragen inzwischen, dass ich Theaterstücke sehe, die ich sehr gerne mag, und da gibt es Regisseure, die immer irgendwelche Gags einbauen oder in der Oper, wo ich sage, hört mal auf mit diesem Schmarrn, das Publikum ist nicht so blöd. Die müssen nicht auch noch in der Oper lachen und im Ding, da sollen sie ins Kabarett gehen oder zu einem Comedian, aber überall müssen diese Gags rein und diese Hahaha. Wieso? Weil man Angst vor ihnen hat, dass sie sagen, oh, ich habe ja gar nicht gelacht. Ja, aber Entschuldigung, wenn sie in Turat dort sitzen, sie gehen doch nicht rein und sagen, aber ein bisschen lachen mag ich schon auch. Nein. Was mit mir tatsächlich zu tun hat, woher kommt, wie ging meine Bühnengeschichte los, das Kabarett. Natürlich war ich dann ein politischer Mensch mit 17 Jahren, wie man es dann in der Schule vielleicht so ist, noch nicht gescheit, ja, deppert, aber trotzdem ein bisschen. Aber ich wollte vorher schon unbedingt auf die Bühne. Das war eigentlich das, was ich wollte, also Rampensau sein, also hier stehen und vor Ihnen sprechen und Sie dürfen nicht, Sie dürften schon reden, aber ich kann schneller und lauter sprechen, aber am Mikrofon, das ist super, ich liebe sowas sehr. Hoffe natürlich, Sie ein bisschen damit zu unterhalten, aber ich habe im Kinderchor gesungen, der Oper. Und was Ihnen jetzt vielleicht nicht so präsent ist, es gibt in ganz vielen Opern, gibt es Kinderchöre, La Bohème, Turandot, natürlich Hänsel und Gretel, ganz berühmt, und eben auch in Carmen. Und Carmen, da gibt es eine Wachablösung. Und da kommen die Kinder. Und wissen Sie, was die machen? Die verarschen die Soldaten. Wissen Sie wie? Sie machen sie nach. Aber das geht natürlich nicht, wenn Kindersoldaten ohne Uniform die Soldaten nachmachen, dann ist es schräg und dann wird es lustig. Die verarschen die mit ihren eigenen Mitteln. Das ist Parodie. Und das ist mir natürlich erst späterhin aufgefallen, dass ich schon so etwas wie Satire gemacht habe im Kinderchor der Oper, ohne dass es damals kapiert hätte. Aber das ist natürlich die Verarsche der Oberen und das haben sie natürlich im Fasching. Denn diese ganzen Uniformen, die es heute noch gibt, die kommen natürlich aus der französischen Besatzungszeit, als man die Franzosen verarscht hat. Das ist Parodie. Man veräppelt die, indem man sie nachmacht. Und mein damaliger Kollege Helmut Schleich, der beherrscht es natürlich wie ein Weltmeister, indem er den Franz Josef Strauß heute noch nachmacht und die Leute jubeln, weil er sehr gut damit umgehen kann. Das ist ein großes Stilmittel natürlich der Satire. Und Sie kennen das von daheim, ja, wenn die Kinder sie nicht beschimpfen, sondern sie einfach nachmachen. Das trifft härter. Weil dann erkennt man sich und das mag man nicht so gerne. Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt schon ganz viel erzählt, wir sind sowieso schon wieder voll über der Zeit. Es gibt dann natürlich, eines will ich Ihnen noch erzählen. Das ist kein Bühnenwitz. Ich stand schon 2012 vor Flüchtlingen im Libanon, da wusste man nicht, was Homs bedeutet oder Syrien, wo das liegt oder Aleppo oder so. Aber ich bin eben da sofort rein in den Libanon, das Nachbarland von Syrien, da gab es schon viele Flüchtlinge, um die sich niemand gekümmert hat, direkt an der syrischen Grenze. Und ich habe sofort eine Freundin von mir mitgenommen, eine Frau, die in Arabien verheiratet war und sehr, sehr gut Arabisch spricht. Weil ich habe gesagt, die Mehrheit der Flüchtlinge, das sind Frauen mit den Kindern. Und da kommt jetzt jemand, wie ich, 3500 Kilometer entfernt, der nicht gescheit Arabisch spricht, ein Mann, der wird einer Flüchtlingsfrau, die ihren Mann verloren hat, die Großeltern verloren hat, die Unfassbares mitgemacht hat, gerade noch die Kinder versucht durchzubringen, die wird jetzt nicht mit mir über ihre Menstruationsbeschwerden oder über irgendetwas Intimes reden. Mach das du. Und ich habe mich dann immer ein bisschen abseits gestellt, außer Hörweite sozusagen, und gesagt, Susanne, rede du mit dieser Frau. Und wir waren dann vor einer Flüchtlingsfrau gestanden, die war sehr beleibt. Ja. Und die hat über Bauchschmerzen, Unterleibsschmerzen geklagt. Und die Susanne schreit zu mir rüber, fällt dir was ein dazu, was die haben kann. Es ging ja darum, dass man dann Medizin eingekauft hätte, wenn man gewusst hätte, was ist, oder einen Arzt hinzugezogen hätte. Und dann sage ich, frag sie doch, Susanne, ja, wir waren so weit entfernt wie die Rückwand hier vom Saal, frag sie doch, ob sie schwanger ist. Und hat die Susanne sie gefragt, ob sie schwanger ist. Und dann fängt diese Frau zu lachen an und sagt, ich schwanger, ich bin doch viel zu alt, ich bin einfach nur fett. Und ich erzähle das Ihnen, weil ich werde das nie vergessen, weil das etwas war, was sie selber für sich hergestellt hat. Eine Frau, die alles verloren hat, ihre Heimat, einen Teil ihrer Kinder, Familie, und die dann noch so einen Humor bewahrt hat, so eine Selbstironie, dass alle gelacht haben in dem Moment, wo du den ganzen Tag nur Tränen in den Augen hast. Damit sind wir beim Ursprung des Humors. Du kannst es nicht lernen. Entweder hast du ein bisschen an Humor und kannst ein bisschen witzig sein oder nicht. Das ist der Zauber. Der Zauber, den jeder von uns irgendwo in sich hat. Wenn du nicht irgendwo, ob das ein Gen ist oder erlernt oder einfach ein Dickschädel, ja, das weiß ich nicht, woher es kommt, das interessiert mich auch nicht. Aber wenn du das hast, dass du gut mit dem rechten Fuß schießen kannst, dann wirst du ein guter Fußballer oder hättest die Chance. Und das ist genauso beim Goldschmied und beim Singen und bei all diesen Berufen, die sie machen. Und so ist es bei uns in unserem Beruf ganz genauso. Du hast entweder diesen Hang, dieses kleine Körnchen Humor irgendwo, das du gießen kannst, oder halt nicht. Besser kann ich Ihnen leider meinen Beruf und das, was ich tue, nicht erklären. Ich bedanke mich jetzt sehr fürs Zuhören, auch wenn ich vom 100. ins 1000. gekommen bin, weil altgeorgisch hat wirklich nichts mit diesem Thema des heutigen Abends zu tun. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, Herr Springer. Lachen ist tödlich. Mich als Veranstalter beruhigt, dass offensichtlich alle noch leben. Vielleicht sind Sie lebendig genug, unserem tollen Referenten was zu fragen oder was anzumerken. Und da kommt schon der Erste. Sie sagen, in Ihrer Wahrnehmung wird zunehmend von den Satirikern unter die Gürtellinie geschossen. Würden Sie dem zustimmen können?
Ja, mir fehlt da der sozusagen tatsächlich der wissenschaftliche Beleg dafür, wie stark es früher war, was wir auch immer mit früher meinen, und wie es heute ist. Aber mir fällt es auch unangenehm auf. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch immer weniger aushalten, also auch immer weniger laissez-faire haben. Man steht heute schon sehr schnell in der Zeitung mit einer Bemerkung, die man natürlich absichtlich gemacht hat, die natürlich gesagt worden ist, da darfst du schon dann in der Zeitung stehen, aber es wird schon um ganz viele Wurmfortsätze ein riesiger Skandal geflochten. Und da sage ich jetzt, als Kabarettist darf ich das eigentlich nicht sagen, ich sage es aber trotzdem, da merkt man, dass es uns zu gut geht. weil wir anscheinend nichts mehr anderes haben. Es ist natürlich Klimakatastrophe, ja, aber ich sage, Leute, checkt ihr eigentlich nicht, woher wir kommen? Wenn damals Strauß und Wehner, ja, das hat ja heute einen Unterhaltungswert. Wenn wir mit der heutigen Einstellung aber diese Dinge anschauen, sagen wir, das ist ja Wahnsinn, das ist ja keine Politik mehr, das ist ja unfassbar, was da passiert ist. Und im Kabarett genauso. Ich bin davon überzeugt, dass der Dieter Hildebrand manchmal genauso oder mehr unter der Gürtellinie war, auch wenn wir es in der Erinnerung nicht mehr wissen oder nicht so wahrgenommen haben, wie heute manch einer, dem man es vorwirft. Ich mag das auch nicht, um jetzt, das soll keine Entschuldigung sein. Aber was wir schon vergessen, dass wir, ich bin aufgewachsen, RAF-Terror, Überwachung, ich habe selber ja das Studium nicht vollenden dürfen wegen unserer bayerischen Staatsregierung, saurer Regen, ja, Klaus Töpfer ist noch mit der Badekappe durch den Rhein geschwommen, das war natürlich eine Lachnummer an sich, aber warum hat er das gemacht? Weil unsere Gewässer versaut waren, Fische waren tot. Du kannst heute aus dem Chiemsee trinken. Ja, auch nicht so, aber Sie wissen, was ich meine. Wir hatten dann Tschernobyl, eine weltumspannende Katastrophe, wo man gedacht hat, wenn das nochmal passiert, ist ja eh alles. Und. Und dann hatten wir noch eine Teilung, wenn ich heute in Plauen spiele oder in Dresden, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich bin noch in die DDR gefahren, ich musste meinen Geldbeutel an diese DDR-Zöllner abgeben. Die haben mein Geld gezählt, es aufgeschrieben und bei der Ausreise wieder gezählt und dann gesagt, wo ist denn das? Wir haben einen Zwangsumtausch, warum haben Sie 2 Mark mehr getauscht? Also das ist die Welt, aus der wir kommen. Und ich glaube ganz bestimmt, meine Eltern, die aus einer noch schlechteren Zeit kommen, meine Mutter hat ihren Vater, meinen Großvater, eben im Krieg verloren. Meine Mutter saß im Keller, als die Bomben auf München fielen. Mein Vater musste auch raus, und das ist, brauche ich ja nichts erzählen, diese Historie haben wir alle, ja, aus dem Zweiten Weltkrieg kommen, von den Familien her. Die hat ganz vieles nicht mehr so aufgeregt. Weil alles, was danach kam, nach dieser unfassbaren Katastrophe, nimmer ganz so schlimm war. Heute kommen wir aus einer absoluten Luxuswelt und jeder Kratzer ist wie ein Kratzer im niegelnagelneuen Auto und wird als Weltuntergang gesehen. Und da fehlt uns manchmal der Blick über den Tellerrand hinaus. Und das sind sozusagen die Eckpunkte, von denen ich auf das schaue, was Sie beschreiben, was mir auch auffällt. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Blickwinkel, wie man es sehen kann.
Fragen nach der Causa Künast, also die vielleicht für die, die es nicht wissen, Renate Künast, Grünen-Politikerin, hat geklagt, dass sie beleidigt worden ist auf ihrem, glaube ich, Facebook-Account und der Richter hat die Klage abgewiesen.
Ja, ich habe natürlich zur Frau Künast so unterschiedliche Meinungen in dieser Causa. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo da die Grenzen sind. Ich glaube, dass tatsächlich eine gewisse Respektlosigkeit um sich greift. Da rede ich jetzt auch Wörter von ganz konservativer Art daher. Ich glaube aber auch, dass wie man in den Wald hineinruft, so schallt heraus. Und aus der Politik, da kommen ja nicht nur Worte, da kommen ja Taten. Und da muss ich, wenn ich diesen Beruf habe und mich so auch mit manchen Äußerungen von ihr, dann muss ich das auch in einem Teil aushalten. Denn ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kriege auch Morddrohungen. Ich habe seit meinem politischen Wirken kriege ich Morddrohungen. Wir waren beide katholisch, der Helmut Schleich und ich, wir hatten eine Kirchenparodie, das hieß die Geile Messe. Als wir das aufgeführt haben, haben wir Bombendrohungen erhalten, wir haben unser Polizeischutz gespielt, der Schäferhund hat unsere Schminke beschnüffelt, der Pfarrer des Ortes Ebersberg hat eine Gegenmesse gehalten, Ministranten waren vor unserer Bühne, es war eine aufgeheizte Stimmung und ich rede jetzt von den 80er Jahren. Und das habe ich eben auch schon erlebt und man darf sich da einfach nicht kirre machen lassen von diesem was sich übrigens geändert hat, vielleicht das als Abschluss. Damals war das anonym. Gut, der Pfarrer nicht, ja, mit seiner Gegenmesse, aber die hat uns nicht beschädigt, jetzt im Sinne von, da wird das Leben womöglich bedroht. Was sich wirklich geändert hat, Herr Springer, hoffentlich verrecken Sie bald, Alfons Müller. Es ist nicht mehr anonym, mit Adresse. Das ist etwas, was wirklich erschreckend ist. Das ist wirklich wahr. Aber ich bin da weder in dieser Causa Künast weder dafür noch dagegen. Ich kann beide Seiten, ja, dass da Freispruch gibt und so, nachvollziehen, irgendwo.
Sie sagen, in Bayern gibt es das Abgründige im Humor mehr als in anderen Regionen. Stimmen Sie dem zu?
Meinen Berufsstand ehrt es ein bisschen, ja, so eine Aussage. Insofern stimme ich voll und ganz dem zu. Wir haben eine, ich nenne das jetzt mal süddeutsch-alpenländische Tradition des Spielens, des Verkleidens. Ich habe es nie untersucht, ob es das woanders ganz genau so gibt. Das hat ganz da viel, und das hat einfach wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir katholisch sind. Diese Repressalie, so nenne ich es jetzt mal böse, durch die katholische Kirche, wenn Sie sich vorstellen, Sigi Zimmerschied, Bruno Jonas, bis hin zur Luise Kinsey, das sind alles Niederbayern oder Passauer, aufgewachsen in einem CSU-Kirchenklüngel, das ist kein Zufall. Also ich glaube, dass das, was, wo du da von oben so ein bisschen gepresst wirst, dass da auch eine gewisse Schleue dann erforderlich ist, um dem zu entkommen. Und ich glaube, aus dem entsteht dann das, was Sie beschrieben haben, so eine hinterfotzige, nennen wir es ja, so eine hinterfotzige Art und Weise der Satire. Also ich glaube immer, dass der Druck von oben, unser Gegendruck, daraus entsteht dann unser Gegendruck, und das hat, glaube ich, damit sehr zu tun. Und weil wir natürlich durch dieses Katholischsein, ich meine damit nicht nur das Daumen drauf und Beichten, man darf nicht vergessen, dass schon vor 500, 600 Jahren es ja Spiele gab und Umzüge. Ich weiß nicht, ob es das woanders auch so gibt, aber die Katholischen sind immer, weil man gesagt hat, wir halten die Messen auf Latein und da sind die immer gleichen Bilder in der Kirche, wir gehen jetzt mal raus, an von Leichnam zum Beispiel, und haben auf den Wägelchen, wo man von Wirtschaft zu Wirtschaft gezogen ist, wo dann Zufer waren, ist natürlich wie Sau, hat man die Bibelgeschichte nachgestellt und auf Bayerisch erzählen dürfen. Das heißt, man hat schon immer Theater gemacht, man hat immer schon Jesuitentheater gab es in der Kirche, ja, und das, ich glaube, das ist einfach eine Tradition, die da sehr viel reinspielt.
Sie finden Fasching, Karneval überall da, wo
ohne Kirche gäbe es ja das nicht.
Genau. Ja. Und da verkleiden sich schon die Priester, dann darf man das ja auch machen.
Ja.
Nun denn.
Da also ging es um die Emissions. Es ging um die Emissionswerte. War in einer Sendung gesagt, es gibt viele Dinge, die man über Dieter nur sagen, was die richtigen. Und da ging es jetzt um, ich kann es Ihnen nicht so wiederholen, ich muss nachlesen, weil ich da auch kein Wissenschaftler bin, aber ich habe jetzt sehr viel darüber gelesen, auch von Leuten, die sich da, also ich bin auch befreundet mit dem Harry Lesch zum Beispiel, der selber übrigens auch Kabarett gemacht hat, daher auch sein Unterhaltungswert, ja. Sie kennen ihn vielleicht, den großen Physiker und Philosophen, der in Bonn viel Kabarett gemacht hat, in München auch noch ein bisschen mit mir zusammen. Und wir kennen uns, und der kann Ihnen das natürlich auseinanderlegen. Und da geht es um Emissionswerte, wo der Dieter nur gesagt hat, das meiste verbrechen ja wir und gar nicht die Autos und solche Dinge. Und wo man ihm einfach nachgewiesen hat, dass er ganz absichtlich bestimmte Emissionsbezeichnungen durcheinander gebracht hat, um gar nicht zur Verwirrung beizutragen, sondern um mit diesen Zahlen, die dann schon stimmen bei ihm. Ja, ein Drittel der so und so Emissionen, das stimmt dann wieder. Aber er stellt völlig, und zwar absichtlich, völlig falsche Bezüge her, die nicht lustig sind, sondern von ihm so gemeint sind, dass man das ganze Ding missversteht. Schauen Sie es mal nach, Sie finden darüber was.
Ja, Sie hatten gefragt nach Dieter Nuhr. Also Sie verweisen auf die Darstellung der britischen Politiker in den Medien in ein Bild als Affen und fragen, ob die Affen denn so herabgesetzt werden dürfen.
Sie bringen mich auf ein schönes Schlusswort. Die Darstellung von Affen in der Wissenschaft, in der Politik und so ist sehr, sehr alt. Also lange vor, man tut jetzt immer so, als wäre Banksy der Erste. Es gibt eine große Gabriel von Max. Der hatte das auch schon gemacht im 19. Jahrhundert und so. Mir tun die Schimpansen da auch ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Es ist schön anzuschauen. Es weiß jeder, was gemeint ist. Es ist Satire natürlich. Es ist aber keine neue Satire natürlich. Und das Unterhaus, da geht es schon ab. Ich mache über den Brexit und über die Engländer in meinem Programm nichts. Ich sage Ihnen zwei Gründe. Das, was da abläuft, ich hatte eine Freundin, eine Lebensgefährtin, die Engländerin war. Und ich bin sehr oft vor dem Fernseher gestanden, als die, God Save the Queen, als die Hymne gespielt worden ist. Da steht man als Engländer oder auch, als, wenn man der Freund einer Engländerin ist, einfach vor dem Fernseher. Das hat auch was Lustiges. Das ist Demokratie, was die machen. Das ist auch laut und trotzdem hat es Formen. Das ist die älteste Demokratie, die wir haben. Das ist, wir vergessen das immer, was da stattfindet. Das ist ein Ringen um eine Entscheidung, dass uns dieser Johnson irgendwo hängt, dass es da ein Problem mit Irland gibt, das komplett ungelöst ist und so weiter. Ja, ja, ja. Aber da findet etwas statt, wo noch davon etwas lebt, was wir meinen, wenn wir sagen Demokratie. Es ist einfach die beste unter den schlechten Regierungsformen und ich finde, das sieht man da drüben sehr, sehr deutlich. Das ist auch etwas, worüber ich mich nicht lustig mache, aber das hat noch einen viel wichtigeren, echten Grund. Wenn ich England höre und auch jetzt, als Sie angefangen haben, sofort kommt in meinen Kopf mein Onkel John. Er lebt noch, er ist 90 Jahre alt, wir haben gestern wieder telefoniert. Er kann schlecht gehen noch, aber er ist ein aufrechter Mensch, ein kluger Kopf. Er schreibt mir immer nach der Schlachthofsendung. Mein Onkel John ist eines dieser Kinder, die von England gerettet worden sind. Ohne die Engländer hätte ich meinen lieben Onkel John nicht. Und daran muss ich immer denken und das auch an Sie, es hat immer, denn es ist so leicht und ich habe Kollegen, die sich jetzt über die Engländer lustig machen und so, für einen Gag, ja, aber es sind jetzt alle Gags schon gemacht über den Johnson und über den Brexit, ich kann noch einen, wahrscheinlich einen schlechteren erfinden, ich will das nicht. England ist für mich, Engländer haben meinen Onkel John gerettet und zwar gab es im Winter 1938 eine letzte Rettung für Juden, und zwar von den Engländern. Das war diese berühmte jüdische Kinderrettung von den Engländern in den Wintermonaten 38, 39, nach der sogenannten Reichskristallnacht. Über 10.000 Kinder sind gerettet worden. Es war schrecklich. Auf den Bahnhöfen haben jüdische Mütter ihre Fünfjährigen in den Zug rein und die haben gesagt, das wird schon schön. Die haben sich nie mehr wiedergesehen. Diese Kinder sind alleine nach London gekommen. Eine Tragödie unfassbaren Ausmaßes, aber eine Rettung. Sogar die letzte Möglichkeit, jemanden zu retten. Mein Onkel John war das letzte Kind im letzten Zug, im letzten Waggon aus Deutschland, das nach England gekommen ist. Und er ist dort aufgewachsen und er hatte als jüdisches Kind das große Glück, doch noch seine Mama nach dem Krieg zu finden, die es tatsächlich irgendwie geschafft hat, zu überleben. So, ich bin froh um meinen lieben Onkel John und Sie auch. Und damit beenden wir das dann. Nein. Denn mein Onkel John ist dann wieder zurück nach Deutschland, hat dort viel Musik gemacht, war ihm schon immer im Blut gelegen. Und mein lieber Onkel John war der erste Produzent für die ersten Erfolgsplatten von Konstantin Wecker. Ohne meinen Onkel John gäbe es auch den Konstantin so nicht. Und der Konstantin sagt immer, sagt dem Johnny, ganz liebe Grüße, ich hoffe, dass es ihm gut geht. Also auch Sie sind, glaube ich, ein bisschen froh, dass es meinen Onkel John gibt. Und da bin ich den Engländern bis heute dankbar. Und zwar wirklich. Dankeschön fürs Zuhören.